Hallo Andreas.
Hallo Andreas.
Du bist Gründer und Geschäftsführer des Neue Erde Verlages.
Ja.
Ja, wie kam es dazu und wie hat sich euer Verlag im Laufe der Zeit entwickelt?
Also ich habe mich schon seit meiner Jugend für Bücher interessiert, waren oft meine einzigen Freunde. Und als ich Anfang der 70er Jahre ein englischsprachiges Buch in die Finger bekam, das mich sehr tief berührt hat, habe ich es übersetzt und auf Kugelkopfschreibmaschine gesetzt und dann drucken lassen. Und das war dann mein Einstieg als Verleger, wobei es dann noch bis 1995 gedauert hat, bis ich von meiner verlegerischen Tätigkeit auch leben konnte. Mhm.
Und der Verlag ist circa in den 80er Jahren entstanden.
Genau, ich habe mit meinem ersten Verlag, es war der Mutter Erde Verlag, einen Konkurs gemacht und dann nochmal bei Null wieder angefangen, Neue Erde Verlag dann genannt. Das 84 gegründet worden, wurde dann 1990 in eine GmbH umgewandelt. Und der Durchbruch kam eigentlich dann erst 1995 mit der Steinheilkunde. Das war dann unser erstes Buch, mit dem wir in dem Sinne Geld verdient haben. Alles andere war mehr oder weniger, hat sich halbwegs selbst getragen. Und da gehört dann schon einiges an Enthusiasmus dazu. Sowas dann 10 Jahre durchzuhalten, verdient habe ich meinen Lebensunterhalt mehr oder weniger mit meiner Vertretertätigkeit.
Mhm. Ja, du hast dich auch sehr für kleine Verlage eingesetzt im Zuge der Globalisierung und auch auf dem Buchmarkt die großen Verlage, die sich zusammengeschlossen haben. Du hast kritisiert, dass da die Kooperationen immer nur einseitig sind.
Und, ja, ich habe vieles dann praktisch hautnah miterlebt. Es gab mal einen Peter Erd Verlag, es gab mal einen Dianus Trikont Verlag. Der Alf-Lüchow-Verlag existiert praktisch nur noch als Imprint. Und ich habe halt gesehen, wie Verlage oft dann auch von eher Idealisten wie mir betrieben worden und begründet worden sind. Integral-Verlag, der auch aus eher idealistischen Gründen entstanden. Und das ist mir dann also ich fand das nicht gut, dass die Menschen dann nach und nach sich zurückgezogen haben beziehungsweise verkaufen mussten, weil sie als Kleinverlage am Markt nicht bestehen konnten oder zum Teil auch keine Lust mehr hatten, den halbjährlichen Kampf sozusagen auszutragen, also immer wieder mit einem neuen Programm zu kommen und zu sehen, ob es läuft, wenn es nicht läuft, wenn 2, 3 schlechte Programme hast, dann ist praktisch Ende, dann hast du kein Geld mehr, um irgendwie weiter zu agieren.
Ja, du hast auch heute eine Kooperation mit Markus Schirner von dem Schirner Verlag. Wie hat sich diese Auseinandersetzung mit den Großhändlern und also entwickelt für dich?
Ja, ich habe ja, also man muss halt dazu wissen, ich bin seit ungefähr 25 Jahren auch Verlagsvertreter, besuche den Buchhandel, habe auch da hautnah miterlebt, wie der Strukturwandel sich vollzogen hat. Und für mich ist die Welt, die sich abzeichnete mit dem Aufkommen der Ketten und Amazon, nicht mehr meine Welt, in der ich als Büchermacher agieren will. Mir war immer die Beziehung von Mensch zu Mensch wichtig und dass sich Menschen wirklich mit den Inhalten auseinandersetzen. Und das ist in vielen Bereichen des Buchhandels leider immer mehr in den Hintergrund getreten. Das ging denen nicht mehr um die Sache, um die Inhalte, sondern in erster Linie um den Profit und nicht andersrum. Also der Profit hat eigentlich für mich eine dienende Aufgabe,
ja,
und darf nicht das Ziel sein.
So dass man auch nicht mehr die Bücher veröffentlichen konnte, die man gern veröffentlichen wollte.
ja, dass sich immer weniger, also von vielen Programmverantwortlichen, die sind dann auch bei den für die Finanzen Verantwortlichen nicht mehr durchgedrungen. Und das, was weiß ich, jetzt ist gerade ein ganz wichtiges Buch im Drachenverlag erschienen, was schon vor mehr als 10 Jahren bei Random House in den USA rausgekommen ist und wo Bertelsmann Deutschland sich offenbar zu schade war, ein so wichtiges Buch, was vom Inhaltlichen viel zu sagen hat, dann auch auf Deutsch rauszubringen, weil sie offenbar die Verkaufschancen nicht gesehen haben. Und ich bin ja noch in einer Zeit in den Buchhandel eingestiegen, als es wirkliche Verlegerpersönlichkeiten gab, wie den alten Klett, der gesagt hat, wenn ich mit meinem Handbuch für Zimmerleute auch nichts verdiene, ich mache mein Geld mit Schulbüchern und dieses Buch muss es geben und das mache ich dann auch. Also wo dann der Einsatz für die Sache im Vordergrund stand und für die Inhalte. Und ich habe dann für mich immer versucht, einen Weg zu finden, in dem global, also den globalen und aber eben auch nationalen Umwälzungsprozessen ein Stück weit für mich meine Identität zu wahren und das meine zu tun, damit die Strukturen, wo eben von Mund zu Mund Inhalte weitergetragen werden. Vom Autor zum Verleger, vom Verleger zum Vertreter, vom Vertreter zum Buchhändler, vom Buchhändler zum Endkunden. Das ist dann praktisch traditionell eine geschlossene, orale Tradition, so kann man fast sagen, wo das von Mund zu Mund und im besten Fall von Herz zu Herz die Inhalte weiter transportiert
werden. Ja, heutzutage stellt ja der Autor sein Buch selber über E-Publi oder Ähnliches als E-Book ins Netz. Da ist keinerlei Instanz mehr zwischengeschaltet, das geht direkt.
Ja, und das sieht man dann häufig an dem, was man da zu lesen bekommt. Also wenn ich mir vorstelle, dass sich die Leser im Netz durch all die zum Teil doch schwer noch vermittelbaren Manuskripte durcharbeiten müssen, die wir zum Beispiel als Kleinverlag schon 10 Manuskripte die Woche ist keine Seltenheit. Und wenn die jetzt alle praktisch 1:1 ins Netz gestellt werden würden, dann wäre jeder Leser total überfordert, sich da zurechtzufinden. Er muss einfach da eine Orientierung haben. Und wenn draufsteht S. Fischer oder Neue Erde oder egal, ein Verlag, dann hat er da dann schon mal die Gewissheit, dass es nicht irgendwas ist, sondern etwas, was jemand durchgearbeitet und bearbeitet hat, wofür er sich auch dann ins Zeug legt und zumindest mal etwas Geld investiert hat, weil er daran glaubt.
Glaubst du auch, dass damit die politischen Inhalte schwieriger transportierbar sind, also dass das eine Auswirkung hat auf ja, also die Art, wie Meinung gemacht wird? Du hast zwar einen jetzt mehr spirituell orientierten Verlag, aber ich kann mir vorstellen, wenn die Auswahl von sehr großen Verlagen nur noch getroffen wird, was veröffentlicht wird und diese orale Tradition, wie du das sagst, nicht gepflegt wird mit Themen, die eben nicht dem Mainstream entsprechen, dass diese politische Meinungsbildung dann auch erschwert wird oder verflacht.
Das kann ich so nicht behaupten, ich weiß es nicht. Also ob wie sich das im Meinungsklima auswirkt. Ich weiß nur, dass es tödlich ist, wenn nur noch eine Handvoll von Leuten darüber entscheiden, was für Bücher in die Buchhandlungen kommen. Bislang haben wir noch eine sehr vielfältige Struktur. Und ich habe jetzt, wenn ich es mal so zusammenrechne, vielleicht 300-400 Buchhändler in ganz Deutschland, die jedes Jahr unsere Vorschau anschauen und danach entscheiden, welche Bücher sie einkaufen und welche nicht. Und wenn sich die Entscheidungsprozesse, welche Bücher in die Buchhandlung kommen, auf ein paar Key-Accounter beschränkt, wo dann Zentraleinkauf darüber befindet, die, in den USA geht es ja so weit, dass bevor überhaupt ein Buch veröffentlicht wird, das wird bei den Key-Accountern angefragt, wollt ihr das, kauft ihr mir das dann auch ab? Und ja. Das ist klar, das gibt eine Monokultur. Und eine Monokultur kann durchaus erstmal sehr viel Ertrag erbringen, weil wenn sie auf einen über Jahrzehnte gewachsenen Humus da den Humus erstmal zur Verfügung hat. Es gibt eine über viele Jahrzehnte gewachsene Buchkultur, die den Humus liefert, auch für die Großen. Aber wenn das, wenn da nur noch praktisch monokulturell angebaut wird, dann verschwindet der Humus langsam. Und das ist halt das, wo ich mit meinen kleinen Mitteln versuche entgegenzuwirken. Ja. Indem ich dafür eintrete, dass viele einzelne Menschen jeweils ihre persönlichen Entscheidungen treffen können und dass nach Möglichkeit diejenigen, die im Buchhandel stehen, Bücher verkaufen, auch für ihr Sortiment zuständig sind.
Ja, noch sind nur 2% aller Bücher E-Books und die Käufer bevorzugen das gute alte Paperbook. Wir sind ja hier auf der Buchmesse gerade, die ist auch größer als je zuvor. Die Verkaufszahlen steigen weiter, trotz Internet wird ein Buch gelesen. Ja, freut dich das als Verleger, dass das erhalten geblieben ist? Es hätte ja auch sein können, dass das einfach verschwindet, das Buch.
Ja, man wird sehen, die Prozesse sind so nicht vorhersehbar. Also ich weiß nicht, dass das E-Book, man kann nicht eine Entwicklung, die gerade da ist, fortschreiben, die kann hochgehen, runtergehen. Ich persönlich sehe in meinem Umfeld, dass das papierene Buch durchaus Zukunft hat und ich richte mich auch darauf ein. Aber wie gesagt, für mich ist das Entscheidende, dass immer wieder Manuskripte ins Haus kommen, wo ich die dann auch mein Anliegen sind, unter die Leute zu bringen. Und letzten Endes ist es aus der Sicht gleichgültig, ob es ein papierendes Buch oder ein E-Book ist. Wichtig ist nur, dass ich meine Arbeit und das, was ich auch als Dienst empfinde an den Lesern, dass ich die weitermachen kann, dass ich dafür auch eine wirtschaftliche Basis habe.
Ja, besorgt es dich, dass immer weniger Jugendliche lesen, dass Professoren sagen, ihre Studenten könnten keine 90 Minuten mehr zuhören oder einen Text richtig auffassen?
Ja, das macht mich besorgt, aber das macht mich besorgt vor allen Dingen im gesamten Kontext, dass die Menschen immer mehr ihrer Sinne, also sie werden immer mehr ihrer Sinne beraubt. Sie nutzen ihre Sinne immer weniger und ihre Verschaltungen im Gehirn. Also ich bin in den 70er Jahren Taxifahrer gewesen in Hamburg. Und wenn ich mir heute ansehe, wie wenige überhaupt noch ohne Navi sich orientieren können, dann ist das eben ein Zeichen der Zeit. Und das wird auch so weitergehen, bis die Menschen wieder anfangen, in einer sinnenfreundlichen Welt zu leben, das heißt in der Natur. Denn ein Satz, der mich, seitdem ich ihn gelesen habe, immer begleitet, ist vom Jacques Perrin, der Nomaden der Lüfte gedreht hat. Es gibt nichts Unmenschlicheres als eine Welt, in der es nur noch Menschen gäbe. Und das ist letzten Endes mein Antrieb, eigentlich die Menschen wieder in die sinnliche Natur zu führen. Mhm. Und da ist das Buch auch im Grunde nur ein Vehikel. Ich will die ja nicht als Leser haben, die Menschen, sondern letzten Endes als lebendige Wesen, die eingebunden sind in das Ganze der Erde.
Ja, arbeitest du auch selber mit Heilenergien und Edelsteinen?
Nein, diese ganzen Bereiche habe ich für mich sein gelassen, weil das kann man nur richtig machen, also ganz oder gar nicht. und es lässt sich mit meinem mit meiner Arbeit als Verleger nicht vereinbaren. Also so da in einer Richtung intensiv was zu tun. Meine Frau macht einiges und ich habe meinen Ausgleich in der Natur, im Garten, im Wald, mit den Pferden. Das ist sozusagen dann meine spirituelle Praxis, Holzhacken und Bäume fällen auch. Mhm. Und eben meine Kürbisse anbauen und Kartoffeln, was so dazu gehört. Also da versuche ich für mich eben eine Verbindung zu haben.
Ja, welches Projekt würdest du verwirklichen, wenn du die Möglichkeit hättest, frei?
Projekt in dem Sinne, vielleicht am ehesten etwas zu tun, damit die Kinder wieder in eine gesündere, in einer gesünderen Weise groß werden. Also wir machen jetzt im Frühjahr ein Buch, Babyglück heißt, das geht um natürliche Geburt, den Einstieg ins Leben, aber auch danach wird ja dann sehr schnell die Gehirnkapazität ausgebremst und eingeschränkt, dadurch, dass die Kinder in die Schule kommen und nur noch mit ihrer linken Gehirnhälfte da. Und das ist halt die Systematik unserer ganzen Zivilisation, dass die Menschen von dem Bewusstsein im Ganzen getrennt werden. Ja. Ich meine, spirituell, es kommt ja eigentlich von Spirare oder Spire, was Atmen heißt. Und der Atem ist das, was uns mit dem Jetzt verbindet, aber auch mit der materiellen Welt, wie sie da ist, mit der Landschaft, mit der Erde. Mhm. Und von daher kann es für mich keine Spiritualität geben, wenn in einer rein menschlichen Bezugswelt, die natürlich immer nur ein Wahnsinn ist, eine Einbildung, weil mit jedem Atemzug und mit jedem Mittagessen und mit unseren Ausscheidungen, mit allem sind wir ständig in einem Austausch. Und von daher ist es nur eben unser Bewusstsein heute, was so in diesem Wahn lebt, getrennt zu sein.
Ja. Glaubst du, dass Spiritualität und Politik vereinbar sind?
Politik kommt von Polis und Polis heißt Stadt. Und für mich ist das, was vielfach in der Politik betrieben wird, einfach deswegen, ja, es heißt eben Politik, weil es sich auf den Menschen bezieht, auf das städtische Umfeld. Sokrates war derjenige, der gesagt hat, von Bergen und Bäumen könnt ihr nichts lernen, dazu müsst ihr in die Stadt gehen. Und solange die Politik eben Politik ist, indem dass sie sich im städtischen Bezugsrahmen orientiert, wird sie nie spirituell sein, weil spirituell sein heißt mit allem verbunden sein und die Stadt hat Mauern. Und die Zivilisation, das ist der Bürger, das ist der sich Abgrenzende gegen das große Ganze. Und in dem Kontext kann es für mich keine wirkliche Politik geben. Politik machen Leute wie die Kogi-Indianer, die ihre alten Riten haben, die mit der Landschaft arbeiten, die mit den Wesenheiten in der Landschaft einen Austausch haben. Die wissen, dass sie als Menschen für sich genommen existieren können, aber dass auch ihr Bewusstsein unvollständig ist, wenn es nicht mit dem Bewusstsein des großen Ganzen in einem Austausch ist.
Ja, Andres, ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr interessant und wünsche dir noch viel Erfolg auf der Buchmesse und
Dankeschön.
Für deine Projekte.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich mal zu Wort komme auf das. Weil vielleicht ist das ja auch etwas, was jetzt so in die Leserschaft dann nochmal anspricht und Impulse gibt.
Ja, viel Glück.
Ja, danke.